Dies ist der zweite Teil der Miniserie auf Basis des Marketing Tech Monitors 2023 und Ralf Strauß bewertet die Unternehmen in der Dachregion. Heute geht es um die Relevanz von CX und den Einsatz von Kundendaten für die Datenanalyse und die Journey-Orchestrierung. Was wird schon gemacht? Wo gibt es noch mehr Schatten als Licht? Und was sollte man als Unternehmen gerade jetzt unbedingt tun? Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser zweiten Folge zum Marketing Tech Monitor mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Im ersten Teil haben wir uns vor allem mit der Anwendungslandschaft im Marketing-Tech, dem MarTech-Reifegrad der Unternehmen und dem Datenmanagement als Herausforderung beschäftigt. Du kannst alles in Ruhe in Episode 95 nochmal anhören. In dieser Folge beschäftigen wir uns vor allem mit der Analyse von Kundendaten und der Orchestrierung von Kundenerlebnissen entlang der Customer Journey. Klappt das schon ganz gut in der Dachregion oder üben wir noch? Wie kann man die Probleme beheben? Grundlage der Analyse ist der brandneue Marketing Tech Monitor 2023. Hierzu wurden mehr als 1300 Unternehmensentscheider in der Dachregion befragt. Zudem wurden 30 qualitative Interviews geführt. Alles ist praxisnah und mit dem entsprechenden Tiefgang aufbereitet. In den Shownotes findet sich der Link zur kostenfreien Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse. Zu Gast ist heute wieder der Macher des Marketing Tech Monitors, Ralf Strauß. Ralf ist Managing Partner der Marketing Tech Lab, der Customer Excellence GmbH und der CMO Academy. Bis 2023 war er Präsident des Deutschen Marketingverbands. Heute ist er noch Chairman der CMO und der Digital CMO Community sowie Präsident der European Marketing Confederation EMC. Viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge zu Marketing Tech im Customer Experience Management. Lieber Ralf, wir haben uns bis jetzt über das Marketing-Tech-Ökosystem und den Reifegrad der Unternehmen im Dach unterhalten. Gute Daten und ein exzellentes Datenmanagement sind unstrittig die Voraussetzung für jede gute Lösung. Für Kundendaten gilt das ganz besonders. Sie gelten als überlebenskritisch. Warum ist das so und ist das bei den Unternehmen in der Dachregion angekommen?
Mal bitte, man wird gefragt vielleicht umdrehen. Also ist das Unternehmen bei den Unternehmen angekommen? Wahrscheinlich ja, seit 20, 25 Jahren sprechen wir alle über CRM und Customer Experience. Also angekommen ist das, glaube ich, lange. Und dass die überlebenskritisch sind, ist auch nichts Neues. Das ganze Thema Daten. Du kriegst, glaube ich, jetzt nur mehr Bewegung in dem Segment, weil alle sagen, wir verstehen sowohl im Sinne von Market Analytics, Data Science, Market Analytics, wir müssen diese Daten auswerten und möglichst massenhaft personalisiert und zu Konsumenten ansprechen. Das erwarten sie und das ist auch deutlich effizienter. Und deswegen angekommen ist das Thema, glaube ich, bei allen Unternehmen schon lange. Das Problem ist nur, wenn du ein Unternehmen hast und die Kundendaten sind über 20 verschiedene Systeme verteilt, ne? Und teilweise hast du nicht mal einen Key-Identifier. Das heißt, der Peter Birner heißt im einen System heißt der Peter Birner mit B und dann ist irgendwann mal ein B mit dabei. Ich bringe den Firma nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Also andere Unternehmen, die ich kenne, ob es ein Mittelstand ist oder Konzern, Strukturen sind. Das Hauptproblem ist meistens, wie kriege ich denn die ganzen Kameraden wirklich mal zusammen? Dann hast du von den mehrstufigen Vertrieb, da hast du Vertriebspartner drin, die selber wieder andere Arten hatten. Das ist, glaube ich, mehr das. Und das ist auch abermals weniger ein Tun-Problem, als vielmehr ein konzeptionelles Problem. Wie zum Henker kriege ich denn verschiedene Leute, die verschieden heißen, zusammen? Und dann habe ich noch rechtliche Probleme dahinter. Wo darf ich denn das, welche Daten dann die jeweils übernehmen?
Relativ einfach ist es ja, so First-Party-Data zu Kunden zu sammeln, wenn es da Kundendaten zu sammeln, wenn wir im digitalen Raum uns bewegen, also auf der Webseite. In dem Augenblick, wo ich mich einlogge, in dem Augenblick kann ich ja relativ gut und sehr zuverlässig zugeordnet die Daten für Kunden finden. Ist das ein Bereich, den die meisten Unternehmen schon relativ gut im Griff haben? Und was sind denn so die Bereiche, wo sich Unternehmen sehr, sehr schwer tun, das sehr systematisch so zu erheben, dass ich es dann auch wieder gut zusammenbringe mit den anderen Daten, die ich habe?
Leider Gottes, das Kliniken ist ja etwas komplizierter. Du hast ja dann teilweise Unternehmen nicht eine Webseite, sondern du hast 4, 5, 6, 7 Webseiten. Du hast eine Tochterfirmen oder wir haben jetzt ein Handelsunternehmen, die haben, glaube ich, 8 verschiedene Plattformen, wo dann auch welche First-Party-Daten entstehen, wo Leute auf der Webseite irgendwie mit denen interagieren. Die muss ich mal zusammenbekommen. Das heißt, ich brauche eine Unified Online ID, um den Peter Irner, der bei mir auf der einen Webseite ist, auf der anderen Seite auch wieder vielleicht identifizieren zu können. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, das Matching dann zu machen von irgendwelchen Website-Daten, Tracking-Daten, am Ende des Tages mit Bestandskundendaten, die jedenfalls auf 2 oder 3 verschiedenen Datenbanken irgendwo verteilt liegen. Das ist eher die Herausforderung. Und auch da muss ich sagen, klar, nichts Neues. Wir diskutieren das Thema auch Datenaggregation, Datenkonsolidierung seit 20, 25 Jahren. Nur das ist halt auch ein wichtiges Thema. Erstens, keiner mag das nichts, womit man Lorbeeren sammeln kann, muss sagen, in Unternehmen. Jeder sagt, ja, müssen wir machen, aber lobigen tue ich dafür nicht, wenn du das machst. Das Zweite ist, es ist halt kein so ein One-Off, sondern es ist weniger ein Projekt, als vielmehr ein Prozess, die man etablieren muss über die nächsten Jahre und keiner hat so richtig Lust und das ist so die heiße Kartoffel, die halt rumgereicht wird.
Also mir ist das auch aufgefallen bei einigen Unternehmen, die aus auch zum Teil sehr nachvollziehbaren Gründen ihre Kundendaten zum Teil auch sehr getrennt und sehr an ganz unterschiedlichen Stellen haben. Trotz allem, wie du sagst, wenn die Datenbasis schlecht ist, dann kann ich eigentlich auch beim nächsten Thema, über das wir jetzt reden werden, keine guten Ergebnisse liefern. Das ist nämlich Data Analytics.
Jo.
Und ihr beschreibt in eurem Marketing Tech Monitor für die Dachregion so 3 Cluster. Die nennt ihr Manager, Data Science, Enthusiasten und Newcomer. Und während die Newcomer, ehrlich gesagt, so sehr mit sich beschäftigt sind, dass sie gar nicht wissen, was sie alles nicht wissen, haben sich die anderen beiden dann für ihre Cluster mehr oder weniger bewusst entschieden. Woran erkennt man denn, dass ein Unternehmen zum Cluster der Data Science Enthusiasten gehört? Weil eigentlich würde ja jeder sagen, Datenanalyse ist für uns auch irgendwie wichtig. Aber ihr sagt ja, da gibt es schon Unterschiede zwischen den Managern und den Enthusiasten.
Ja, es gibt, ich glaube, die Manager, wie sie sich auf dem Fragebogen repräsentieren, die schauen sich halt alles an. Ne? Welche Anwendungsszenarien brauche ich denn? Welche möchte ich haben? Wo macht das Sinn, datengetrieben, dass die Kundeninteraktion zu gestalten? Also deutlich, das sind auch die, ich glaube, wir haben in der Studie gesehen, dass rund so ein Drittel ist der Unternehmen, die haben auch deutlich mehr Zeit im Vorfeld investiert, Zeit, Geld und Leidenschaft, um tatsächlich in dieses Thema irgendwie in den Griff zu bekommen. Die Data Science Enthusiasten als Cluster, die sagen einfach, toll, ich habe alle Daten da, bevor ich mit meinen operativen Prozessen verstricke und dann irgendwas anderes mache, ne? Forward, ich erstmal mal durch alles, was ich an Data Science habe. Das heißt, ich mache so ein Optimierungsprogramm, Marketing-Mix, Modeling, ich mache Dashboards, ich mache eine Optimierung machen und versuche die Daten zu nehmen und aus der Datensicht heraus im Unternehmen neue Impulse zu setzen. Ich kann mal sagen, einfach, und das sind immer knapp über 40% Unternehmen, die sagen einfach lost in Cyberspace und ich muss mich mal durchmuseln, was gibt's denn hier? Bei den Data Science-Enthusiasten ist natürlich eins da. Data Science ist meistens am schnellsten greifbar. Du hast ein Marketing-Modeling, du hast eine Optimierungsschleife, du hast ein Dashboard, wo du alle Daten rein und sowas. Das ist, wie es immer fühlt, das ist jetzt mal greifbar.
Naja, aber wenn die Daten drunter schlecht sind, dann ist auch das Dashboard schlecht.
Ja, absolut. Aber dann macht, also die meisten machen es dann so, dass sie sagen, okay, in das Dashboard kommt jetzt halt nur ein Teilausschnitt der Daten rein. Also die Daten, deren wir Herr werden. Wir sind uns bewusst, dass wir mit dieser Insuffizienz noch leben müssen, aber da läuft ein Traum was. Was ich ja auch toll finde, weißt du, du jetzt weniger PowerPoint und Papier vollschreiben, als da läuft mal was, funktioniert mal was. Und meine Mutter hat früher mal gesagt, der Appetit kommt beim Wissen. Und dann lieber gucken, ob man nicht von dieser kleinen Plattform das dann weiter ausweitet. So hat das Modell, ja, wenn ihr mehr haben wollt, dann müssen wir mehr Daten einpacken. Im Konsumgüterbereich sind es dann Riesendaten, ihre Daten und dergleichen mehr. Also wie schaffe ich denn zusätzlich immer dann Daten noch zu laden?
Data Analytics, wie du weißt, gefällt mir ja auch persönlich sehr gut, auch aufgrund meiner Vergangenheit. Und ich verstehe auch, wenn jemand da sehr enthusiastisch Data Scientist ist, das finde ich grundsätzlich prima. Ich glaube, eine Sache hat sich aber geändert und das ist jetzt gerade im Falle von Corona gekommen. Da haben wir zum ersten Mal wieder gelernt, Data Science ist mehr als Extrapolation von dem, was wir vorher schon gesehen haben. Und es gibt fiese Strukturbrüche und in dem Augenblick, wo es einen fiesen Strukturbruch gibt, stimmt auch das ganze Modeling nicht mehr. Sprich, also diese ganzen Modelle müssen sehr viel flexibler und anpassungsfähiger sein. Ist dieses Thema in der Breite angekommen und welche Rolle könnte da jetzt neue Methoden spielen, um das besser in den Griff zu bekommen?
Also ich stimme dir leider Gottes komplett zu, wenn du solche Strukturbrüchen hast, solche Disruptionen hast, dann ist natürlich Modeling. Im Kern geht ja davon aus, dass du aus der Vergangenheitsdaten versuchst, eine Prognose zu machen für die Zukunft, ne? Dass ein Kanal besonders gut funktioniert oder dass Aktivitäten besonders gut funktionieren. Da bist du natürlich an methodische Grenzen. Was mich aber umhaut, ist, was ich glaube, das ist vielleicht auch, wie soll ich sagen, eher eine theoretische Diskussion. Denn wenn man sich das anguckt, wer macht denn heute tatsächlich Marketing mit Modeling? Auch bitte etwas, was wir 25, 30 Jahre diskutiert haben. Also einfache gesundheitliche Verfahren und dergleichen. Wer macht denn das? Wir machen sowas regelmäßig. Zeigt sich, dass über ein Drittel, ich glaube fast 35% der Unternehmen machen das gerade mal einmal im Jahr. Und da muss ich sagen, was bringt dir denn der ganze Spaß? Das heißt, du modellierst einmal im Jahr, wahrscheinlich zur Rechtfertigung deiner jeweiligen Marketingbudgets und danach packst du das ganze Ding wieder in den Schrank, das Schrankwärme, und vergisst es wieder. Auch Modeling Data Science wird ja, das, was du gerade gesagt hast, wird ja als lebendig und ein sinnvolles Controlling, Steuerungsinstrument, wenn ich mal permanent dahinter bin. Das machen die wenigsten. Ich glaube, es sind auch nur wieder 7-8%, die sagen, wir sind permanent immer wieder am Modeling. Und es gibt auch Konsumgüterhersteller, die sagen, ja, jetzt machen wir ein Brand Modeling, Sales Modeling oder sonst irgendwas. Aber es ist nicht so, die wenigsten, aber wir haben es auch, die wenigsten sind tatsächlich permanent dabei, und schauen permanent, über welche Kanäle, wo kann ich sowas optimieren. Wenn dann solche Disruptionen kommen, wie du gerade eben beschrieben hast, ne, ist natürlich klar, dass wenn ich nur einmal im Jahr so ein Modeling mache und dann kommt Corona oder was anderes, dann ist natürlich das ganze Modeling komplett für die Tonne.
Warum machen die das so selten? Ist, weil das so teuer ist? Also ich meine, Marketing-Mix-Modeling ist jetzt ja keine ganz billige Veranstaltung.
Ja, wobei man kriegt das schon für ein paar tausend Euro im Monat, das geht. Ich glaube, was man halt am Anfang machen muss, und man muss die ganzen Data Pipelines zulassen, man muss aber die Dateninfrastruktur sauber aufsetzen.
Immer wieder da.
Jetzt sind ja, wir wieder bei der Dateninfrastruktur. Also ja. Halt sagst, welche Daten hole ich mir denn woher? Wie oft werden wir denn angeliefert? In welchen Formaten? Also Naming Convention, gehen die denn wann, wie, wo rein? Und dass ich das einmal sauber aufgesetzt habe. Habe ich es einmal sauber aufgesetzt, kann ich halt dann alle möglichen Modellierungsverfahren drüber laufen lassen, die mir gerade einfallen. Sowohl hypothesenbasiert als auch explorativ mal durch die Daten durchgrusen. Aber ich muss halt einmal das Ding sauber aufsetzen. Und es ist natürlich auch Druckschluss, wenn du das nur einmal im Jahr machst. Dann hast du natürlich einen riesen Aufwand zu einmal Modeling, wo, glaube ich, viele dann auch sagen, boah, und ist denn der Aufwand genau der gleiche, wenn man das kontinuierlich macht? Nee, natürlich nicht. Der ist degressiv, weil ich habe einen Initialaufwand, um die ganzen Data Pipes einmal zu definieren. Zwischenzeitlich muss ich vielleicht noch ein paar Datenformate oben definieren und sowas. Ja, mag sein, aber ich habe einen relativ großen Initialaufwand und dann kann ich eher so froh machen. Das war auch der Case, den wir beispielsweise von Chibo geschrieben haben, die es in meinen Augen vorbildlich gemacht haben, die halt permanent hinterher modelliert.
Spielt KI da heute schon eine, also Datenanalyse auf Basis von KI, eine größere Rolle? Weil du hast jetzt auch wieder über Regression geredet, also über klassische statistische Verfahren, die es schon seit 150 Millionen Jahren gibt. Aber man sagt ja immer, neue Strukturen entdecken, das ist die besondere Stärke von KI. Ist das bei den 7%, die es schon aktiv machen, ist das da auch schon eine Begehrlichkeit, die gedeckt,
ja,
geweckt wurde?
Ja, kommt jetzt, glaube ich, so langsam. Also ich glaube, der KI, erstens, alle spielen im Moment meistens so als Greenfield-Ansatz, spielen sie mit KI-Anwendungen rum. Ne? So ein ChatGPT oder andere Systeme sind meistens das Anwendungsszenario. Erstens ein Service-Szenario, das heißt Antworten geben, irgendwelche Anfragen im Servicebereich, also Customer Care. Auch sagen, das ist nichts Neues, das hast du schon vor 7 Jahren gemacht. Das zweite ist sicherlich das ganze Thema Content-Produktion, es geht so Richtung Social Media. Und ich gehe davon aus, dass die nächste Welle an KI wird in zwei Richtungen gehen. Das eine ist wahrscheinlich so Thema Marketing, Analytics, Modellierungsverfahren. Und das zweite, und der zweite Ast wird sicherlich sein, sowas wie Next Best Offer. Das heißt, wenn ich dich verstanden habe, was biete ich dir denn jetzt an? Also mehr Intelligenz in die unmittelbare Kundeninteraktion am Frontend reinzubringen. Und im Moment sind wir noch so, wenn man jetzt eine halbe Mal beiseite nimmt, doch sehr oft erstmal so Test-and-Try-Modus. Sehr stark halt im Bereich Customer Care, wie gesagt, und Content-Produktion.
Ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn 7 oder 8% der Unternehmen da erst sehr aktiv sind, dann ist das eigentlich zu wenig. Was könnte denn ein Unternehmen tun, der sagt, ich weiß, es wäre wichtig, dass Data Analytics eine größere Rolle bei uns spielt, aber wie packe ich es am besten an, dass das tatsächlich dann auch gemacht wird? Was wäre dein pragmatischer Rat an denjenigen, der das gerne fördern würde?
Das sind zwei Sachen. Also A, brauche ich ein Team da sitzen, die das machen. Und ich glaube, das Thema Data Analytics ist eine Kompetenz, die kann ich zwischenzeitlich mal outsourcen. Aber ich glaube, mittellangfristig muss ich die im eigenen Hause ansiedeln. Ne? Denn über Data Analytics kriege ich so viele Insights, die möchte ich vielleicht ganz gerne im eigenen Hause gebündelt haben. Das Zweite ist aber auch, und wir haben ja die Unternehmer auch gefragt, und warum nutzt ihr das eigentlich so wenig? Also im Vergleich, ne, zu den Heizversprechen, die wir so immer miteinander diskutiert haben. Und so zeigt sich, dass die meisten Probleme haben, tatsächlich Marketing Mix Modeling, Data Science in den operativen Prozessen wirklich umzusetzen. Also ein Konsumgüterkonzern hat uns dann gesagt, weißt du, mein Problem ist, ich habe hier auf der einen Seite meine Marketingplanung, Marketing Planning und Steering. Auf der anderen Seite habe ich eine externe Agentur, die macht das ganze Thema Marketing, Analytics, Data Science. Das sind zwei disjunkte Welten und ich bringe die nicht zusammen. Das heißt, die Data Science-Leute kommen dann irgendwann an den Tisch, werfen irgendwelche Tableau-Dashboards an die Wand oder PowerPoint-Präsentationen. Und aber ich habe das nicht wirklich verzahnt mit den Planning- und Steering-Prozessen. Also da ist die Frage, die jetzt nicht nur mache irgendwas und dann stehen irgendwelche Dashboards draus oder PowerPoint-Präsentationen, sondern wie kriege ich das denn verzahnt in den operativen Prozessen? Wo ist jetzt der Impact? Jetzt habe ich 100.000 Euro dafür ausgegeben für so ein Data Sciencing. Was mache ich denn jetzt anders? Was ist so ein kontinuierlichen Lernprozess damit anzustoßen?
Ich möchte jetzt nochmal ein ganz anderes Thema anreißen, das ich für mich, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit irgendwann mal schon relativ weit nach hinten geschoben habe, nämlich Loyalty-Programme von Unternehmen. Weil für mich ist relativ klar, dass wenn du Kunden zufriedenstellst, dass du das auch relativ zuverlässig immer nachweisen kannst, dass es sich auch auszahlt, sofern die Datenbasis einigermaßen vernünftig ist. So Loyalty-Programme, da hatte ich ehrlich gesagt eher so eine zwiespältige Meinung. Das ist für mich sehr viel Marketing und aber ob die sich wirklich lohnen, hatte ich echt meine Zweifel. Ich habe da relativ wenig gesehen gehabt bei Kunden, wo ich sage, das hat mir jetzt total geflasht. Communities sind wieder ein bisschen was anderes. Ihr widmet den Loyalty-Programmen ein ganzes Kapitel und nennt das auch noch A Star is Reborn. Das macht mich jetzt natürlich schon neugierig. Was macht denn Loyalty-Programme heute wieder so wertvoll?
Du, ich hatte auch gesagt, deswegen habe ich gesagt, der Star is Reborn. Ich habe mit Loyalty-Programmen, hatte mal so einen Peak gehabt, ich sage mal, ja, 12, 14 Jahren oder sowas. Ne? Da haben alle möglichen Unternehmen Loyalty-Programme eingeführt. dann ist das eigentlich in der Versenkung verschwunden, also für mein Empfinden zumindest, in meiner Wahrnehmung. Und jetzt kommt das auf allen Ecken. Lidl Kaufland haben Leute im Programm eingeführt, DM hat ein sehr erfolgreiches Loyalty-Programm. Dann hast du die Multi-Partner-Coalition-Programme, sowas wie Payback oder sowas, die nach wie vor sehr erfolgreich im Markt navigieren. Und ich sage, was heute wieder so wertvoll macht, ist erstens, über die Loyalty-Programme möchte ich noch mehr Daten über dich sammeln, am Point of Sale. Zweitens möchte ich weitergehend profilieren können. Und drittens, irgendwann werden die Third-Party-Cookies dann nochmal komplett abgestellt. Das heißt, ich suche ja heute dann schon Vehikel, um das zu kompensieren. Insbesondere dann im Zusammenhang mit Retail Media, wo ich dann sagen kann, auch werbetreibende Unternehmen kommen dort zu mir. Ich kann dir entweder Daten verkaufen oder Managed Service verkaufen oder Inventare verkaufen, aber halt gerade spezifisch ausgesteuert, weil ich halt noch ein Loyalty-Programm habe und das noch feinkörniger aussteuern kann, die bei oben. Und deswegen kommen immer mehr. Ich glaube, Kaufland, Lidl haben vor 1,5 Jahren ihr Loyalty-Programm gelauncht und alle anderen Lebensmittel-Einzelhändler oder ein paar davon zumindest haben uns dann gesagt, weißt du, den Tag, an dem ein Lebensmittelhändler, ob das nur im Discount ist oder Vollsortiment ist, wenn sie ihr Loyalty-Programm starten, sehen wir das direkt in Abverkauf. Wir sehen es im Sortiment. Und wir sagen, wow, so ein Impact hat das. Und tatsächlich, ja, das funktioniert. Aber ich muss die halt sinnvoll, Peter, bin ich ja bei dir, ausgestalten, damit ich nicht Commodity werde. Sonst hast du das 34. Loyalty-Programm in deiner Brieftasche und du nutzt es halt nicht.
Ne? Genau, also das ist ja das Problem. Mir nützt ja nicht, wenn ganz viele ganz unterschiedliche Loyalty-Programme haben. Ich muss ja, nur dadurch, dass es existiert, habe ich ja noch keine Nutzer da drauf. Das ist genauso, wie wenn ich eine Kunden-Community mache, wenn ich die nicht anständig moderiere, habe ich da auch nur noch lebende Leichen, die halt einfach schlichtweg nicht mehr mitmachen. Wie kriegen denn Unternehmen das hin, dass die Nutzer ihrer Loyalty-Programme tatsächlich dann auch aktiv in diesen Loyalty-Programmen werden und im Prinzip die Vouchers, die Coupons abrufen und so? Funktioniert das tatsächlich jetzt über die Applikationen auf den Handys oder so viel besser als vorher mit den zugesendeten postalischen Coupons?
Ich glaube, das ist so eine vielleicht alte Tradition, die wieder auflegt. Früher hast du es mal Dialogmarketing genannt. Ne? Wie schaffe ich denn tatsächlich Angebotskonstellationen für dich zu schnüren, die für dich spannend sind? Dort Loyalty-Programme differenzieren normalerweise nach vorteilsbasierten, transaktionsbasierten Empfehlungsprogrammen, stufenbasierten, sowas wie Miles & More. Gibt es ja unterschiedliche Loyalty-Programme. Und die Frage ist einfach das, also jenseits von irgendeinem dummen Punkte sammeln, wie kann ich denn das gesamte Programm so aufstellen, dass die Nutzer spannend ist, sie tatsächlich auch das Loyalty-Programm wirklich ernsthaft aktiv nutzen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass teilweise, wenn jemand 6, 7, 8 verschiedene Loyalty-Programme hat, am Ende des Tages maximal 2 davon genutzt werden. Also wie bin ich denn so attraktiv für dich als Nutzer, dass du sagst, Mensch, da gehe ich gerne hin, das mache ich, das probiere ich aus, ich kriege wieder Discounts im Einkauf oder ich kriege Sonderangebote, Sondersortiment. Und da gibt es ja Firmen wie auch die Brüder Heinemann und Flughafen, wenn du im Loyalty-Programm bist oder ein Sondersortiment bekommst, ein besonderer Scotch Whisky oder sonst sowas, der nicht im normalen Verkauf ist. Also wie kriege ich das denn vorteilsbasiert so ausgestaltet, dass du dich differenzierst, dass für dich als Konsument interessant ist und du auch dann wirklich immer wieder daran denkst, Mensch, da gehe ich jetzt, keine Ahnung, zu Brüder Heinemann, wenn ich im Flughafen bin, den ich fahre, ist mit der Karte, kriege ich halt noch ganz andere Vorteile.
Jetzt würde ich so gegen Ende nochmal einen Rahmen schaffen für Customer Experience Management, weil letztendlich machen wir all das, alles, was wir in Marketing Tech uns vorbereiten, was wir da aufbauen, machen wir ja letztendlich dafür, dass es der Kunde tatsächlich auch erleben kann. Weil wenn es nur intern im Unternehmen erlebt wird, ist das vielleicht eine schöne Vorbereitung, aber da kann es noch keine Wirkung entfalten auf dem Markt. Ihr schreibt an einer Stelle, das hat mir von der Formulierung sehr gut gefallen, CX wird wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Dazu passt das Customer Experience Management, das Topziel. Ich habe eine Studie gesehen vom Europäischen Marketingverband, wo das auch als Topziel da gezeigt wurde. Ja, wir wollen die Experience besser machen. Aber wenn die Unternehmen ganz ehrlich zu sich selber sind und jetzt nicht nur in diesen Befragungen, sondern auch eher in diesen qualitativen Gesprächen, ist es Ihnen denn wirklich aus Ihrer Sicht schon gelungen, die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern? Oder schreien wir jetzt im Wald, ich habe keine Angst?
Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, ich schreie in den Wald, ich habe keine Angst. Das ist ja so eine Feigenblatt-Diskussion. Ne? Wenn du auf allen Charts steht drauf, die Customer Experience ist für uns wichtig, und dann schaust du rein und sagst, was habt ihr denn da gemacht? Ne? Also bin ich wieder bei dem, was du vorhin hast, du mal eine Customer Journey? Nee. Habt ihr denn mal eine Gesamtsicht über alle Kundeninteraktionen? Du hast mal gesprochen über den 360-Grad-Blick auf den Kunden. Nee, nicht, ne? Wir kennen die Kunden halt nicht. Und das ist so, weißt du, eine Monstranz. Da hat man gedacht, so, das wird vorhergetragen. Wir tanzen alle drum rum. Und da steht auch ein PowerPoint-Charts. Aber das passiert nicht wirklich was. Und was du halt machen solltest, ist, und das hat man vorhin ja schon, was eine Journey-Analyse angucken. Ne? Wo, lieber Kunde, ist es denn für dich wirklich wichtig, ne? Und das hat erstmal nichts mit irgendwelchen Tools zu tun. Und dann die Frage ist die, also welche Insights kriege ich dann da aus? Wo muss ich dann versuchen, wirklich das Kundenerlebnis zu optimieren? Dann brauche ich welche Tools dazu? Oder welche Inhalte brauche ich dazu? Personalisierte Inhalte, die ich ausspielen möchte, sowas. Und deswegen die größten Fortschritte aus den nächsten 3 Jahren. Ich hoffe wieder sehr, dass mehr Unternehmen anfangen, tatsächlich Customer Journey Analysen durchzuführen. Das zweite ist, dass ich einmal zu gucken, welche Systemplattform brauche ich denn dann dazu? Online und offline. Und dann schrittweise diese Idee auch mal in der Praxis umzusetzen. Da glaube ich, daran mag es.
Und wenn wir es in der Praxis umsetzen, dann ist so das Naheliegendste, und das hast du am Anfang auch schon mal erwähnt gehabt, das Ausspielen von personalisierten Content, wo KI ja unter Umständen über die Content-Generierung selber, über die Analytik und an solchen Stellen schon sehr einen wertvollen Beitrag leisten könnte. Wie weit sind aus deren eigenen Sicht die Unternehmen jetzt bereits in diesem Bereich personalisiertes Ausspielen von Content und kriegen die das durch KI tatsächlich innerhalb von einer relativ kurzen Zeit auf ein neues Niveau?
Ich würde mal sagen, so quer durch die Bank sind es vielleicht 25-30%, die sagen, das haben wir schon ganz gut organisiert. Keiner ist so richtig glücklich und zufrieden, zumindest was sie uns zugespielt haben. Und das Hauptproblem ist dann, und da wird es halt biestig, es geht sich ja nicht darum, irgendwelchen Content zu generieren, sondern relevanten, qualitativ hochwertigen Content zu generieren. Dieses Konzept von Newsroom aufzusetzen und dergleichen mehr. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Tool-Problem, sondern eher mehr ein inhaltlich-konzeptionelles Problem in den meisten Fällen. Wie generiere ich denn in meinem Anwendungskontext Inhalte, die für dich als Kunden, nur B2B oder B2C, wirklich auch relevant sind, ne? Mich damit beschäftigen möchte und sage, es ist ein spannendes Thema, das schaue ich mir mal gerne an. In welcher Form auch immer. Und da kann sicherlich KI in der Zukunft massiv unterstützen. Jetzt spielen wir noch damit rum. Das wird sicherlich deutlich, deutlich stärker kommen. Aber das Spannende ist, glaube ich, bei allen Tools, bei allen KI-Tools, wie machst du die Parametrisierung dieser Tools, dass sie halt wirklich, also jetzt nicht nur Tausende von Contents produzieren, sondern das Thema Relevanz aus Sicht des Objektes der Begierde, sprich des Kunden oder des Konsumenten. Und da, glaube ich, gibt es auch tonnenweise Optimierungsbedarfe. KI wird es einfacher machen, aber ich würde die KI nicht einfach loslaufen lassen. Denn ich habe immer so ein Thema mit der, am Ende des Tages, mit der Relevanz.
Was glaubst du, wann das tatsächlich spürbar in einer etwas breiteren Mehrheit der Unternehmen das Thema angekommen ist, durch künstliche Intelligenz oder durch neue Verfahren diese Kundenerlebnisse noch besser zu orchestrieren, also proaktiv auszuspielen und dafür zu sorgen, dass das Gesamterlebnis über unterschiedliche Touchpoints hinweg ein positiveres wird? Ist das totale Zukunftsmusik oder siehst du da in den nächsten 2-3 Jahren schon Anlass zur Hoffnung, dass das bei mehr Unternehmen eingeführt wird, als das heute der Fall ist?
Also gute Frage. Die Antwort darauf ist, muss ich ja vielleicht 4 Wochen schon wieder selber einkassieren, denn die Entwicklung ist so schnell, dass du selbst Corvidell kommst. Ich glaube aber eines, die KI ist ja am Ende des Tages auch nur ein Tool. Und die Grundlagen, die ich schaffen muss, über die wir uns ja vorhin unterhalten hatten, bleiben mir doch dann dabei nach wie vor erhalten. Also ich muss meine Daten konsolidieren, ich muss schaffen, dass ich hier saubere Angebotsstrecken definiere mit den jeweiligen Kunden. Und das bleibt mir erhalten. ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten 1,5 Jahren tatsächlich KI eine größere Rolle haben wird, weil der Kundenerlebnis, absolut ja. Aber ich muss auch meine Hausaufgaben machen. Und das bleibt mir erhalten. Und ich glaube, dass KI, was ja ganz spannend ist, wenn du dir die Entwicklung anguckst, jetzt schon Durchbruch gefeiert hat. Wir haben in den letzten 5, 6 Jahren diskutiert über KI-Marketing. Das war so ein bisschen Analytics-Anwendung, ein bisschen Content und sowas. Muss man sagen, ChatGPT hat ja praktisch den Bann gebrochen. Und dass jetzt auch KI tatsächlich in der Breite genutzt wird oder das Thema geworden ist. Während Metaverse, über das wir uns noch vor 3, 4 Jahren unterhalten haben, irgendwo dann wieder in der Versenkung verschwunden ist. Und das ist die Frage, die uns auch mal umtreibt, ist, was sind denn Trends, Themenfelder, die eher längerfristig auch dann wirken und effektiv werden? Und was sind mehr so One-Hit-Wonder, über die man sich halt mal, keine Ahnung, mal 4 Monate unterhält, 5 Monate unterhält und danach erstmal wieder in den Park muss?
Ganz zum Abschluss. Jetzt verdichten wir es brutal und ich weiß, weil du das gut kannst, wenn du 3 wichtige Dinge nennen müsstest, die jedes Unternehmen im Bereich Marketing Tech auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, egal ob es ein Newcomer ist, egal ob es ein Manager ist oder ob es ein Data Science Enthusiast ist, egal ob sie da in der frühen, im hohen oder in einem niedrigen Reifegrad sind, was sind die 3 Top-Themen, die jeder Unternehmenslenker oder jeder Manager in größeren Unternehmen zu diesem Thema zumindest auf dem Schirm haben muss?
Also Empfehlung ist eigentlich immer wieder zu gucken. Erstens, schau doch mal, dass du dich in deinem Branchensegment und das, was du machst, oder da wirklich das mal benchmarkst mit anderen. Was machen die denn, was sind denn so Anwendungsszenarien, die man normalerweise hat, nutzt oder die man haben sollte, um zu einnehmen. Weißt du, um ein bisschen eine eigene Priorisierung rauszuinvestieren. Zweites Thema ist in meinen Augen das ganze Thema so Customer Journey Analyse. Mache ich auf alle Fälle, schaue ich mir an. Das hilft mir bei der Mediasteuerung, hilft mir bei allen anderen Themen. Und das Dritte ist, was ich wirklich auf dem Radar haben muss, ist so, wie denn so Capability Management. Welche Kompetenzen habe ich denn im eigenen Hause? Welche brauche ich denn für die Zukunft? Also du kannst nicht das eine machen oder das andere sein zu lassen, sondern ich muss erschaffen, Capabilities und Tools irgendwie miteinander zusammenzubringen. Und last but not least, das, was wir haben, deswegen haben wir jetzt auch den Marketing Tech Manager dieses Jahr als Big Expedition genannt. Das ist halt eine Reise. Also das ist jetzt nicht was, wo du sagen kannst, nach 4 Wochen, du hast jetzt noch was eingeführt und das war's dann. Früher hast du ja gerade CRM-Projekte waren so. Ich habe 4 oder 5 Mal mein Leben CRM-Projekt machen dürfen, dafür müssen. Da hast du ja mal gesagt, du führst jetzt ein CRM-Tool ein und das ist erstmal Ruhe für die nächsten 7 Jahre so. Und das war so die Idee eigentlich dahinter. Das funktioniert halt gar nicht mehr. Sondern du musst einfach sagen, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn du jetzt ein Tool reingebaut hast, kann sein, dass du das Tool nach 2 Jahren wieder aufmeißen wirst. Und das weißt du nicht, kannst du auch nicht sagen. Der Kollege Thomas Schwedt hier in der Schweiz von der Co., der sagt so schön, du, es kann gut sein, dass diese Anliegen heute einführen, wir 2 Jahre wieder rausschmeißen müssen. Das ist dann halt so. Das ist jetzt also kein Menetikel, das ist jetzt kein Beinbruch. Das ist einfach klar, das ist halt ein Entwicklungsschritt. In Phasen versuchen wir, die ganze Anwendungslandschaft schrittweise weiterzuentwickeln und alle Anwendungsszenarien.
Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke an dich, Peter.
Das war Ralf Strauß, Macher des Marketing Tech Monitors, Präsident der European Marketing Confederation, Chairman der deutschen CMO und Digital CMO Community sowie Managing Partner, unter anderem der Marketing Tech Lab. Alle Links zu Ralf und auch zu einer kostenfreien Kurzfassung des Marketing Tech Monitors 2023 findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusrisalt.de. Wie hat dir das Thema Marketing Tech gefallen? Wo sind deine Anknüpfungspunkte? Schick mir doch einfach Feedback zur Folge an pirna@cx-talks.com. Wenn dir die aktuelle Folge gefallen hat, teile sie am besten mit einem Kollegen oder Freund, den sie interessieren könnte. Und hast du selbst CX Talk schon abonniert? Jetzt wäre gerade ein guter Moment dafür. Auch eine positive Bewertung wäre wunderbar. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge von CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.